Das ist der Podcast 10 hoch 8 mit Klaus Wunderlich und Marc Schmettkamp. Der Podcast, der sich die Komplexität der Welt vornimmt, Irrtümer aufdeckt und Lösungsansätze für dein Unternehmen betrachtet.
Willkommen zur zweiten ersten Folge von 10 hoch 8, dem Komplexitätspodcast. Und wir sind Marc
und Klaus. Grüßt euch.
Und wir möchten euch ein kleines bisschen mitnehmen, einfach so in der nächsten Folgen und keine Ahnung, wie viele das hier werden, in die, ich nenne das ja immer so mein Motto, sind ja die tiefsten Tiefen des Universums. Lass uns doch mal in die tiefsten Tiefen der Komplexität eintauchen, weil es ist ein mega spannendes Thema.
Ja, lass uns da mal eintauchen. Also das wird sozusagen pro Folge eine Apnoe-Tauchaktion, weil wir wissen nie, wie tief es wirklich geht. Aber Marc, vielleicht sollten wir auch so fair sein zu sagen, wir kommen ja beide aus der Agilitätsecke. Das und wir halten ja auch beide Agilität durchaus für ein lösungskompetentes Mittel, wenn es mal komplex wird,
ne? So vor allem nach dem Motto, dass wir da den Faden nicht verlieren, oder? So war das doch irgendwie in dieser Art.
Genau. Exakt. Oder den Faden wiederfinden, wie auch immer. Oder einen Faden spinnen, könnte man auch. Ne?
Also, na gut, also im Spinnen sind wir, glaube ich, das sagt man uns zumindest nach dem Spinnen, sind wir relativ gut, beziehungsweise im Rumfaseln. Das kriegen wir eigentlich ganz gut hin.
Stimmt.
Mal schauen, ob wir hier so ein bisschen thematisch den Faden halten können. Klaus, aber was mich gerade auf den Gedanken bringt, jetzt habe ich den Namen schon mal erwähnt, 10 hoch 8. Ehrlich gesagt, ich kann dir da nicht folgen. Du hast so viel dazu erzählt, dass du mir diese Zahl präsentiert hast. Kannst du mal bitte irgendeine Idee unseren Hörerinnen und Hörern geben, was das überhaupt mit diesem 10 hoch 8 auf sich hat, weil ich habe es immer noch nicht kapiert.
Ja, also ich habe ja auch so ein bisschen manchmal dieses Klugscheißergehen, das hast du ja auch mitbekommen, als ich mit 10 hoch 8 um die Ecke gekommen bin. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann es nur aus dem Kopf sagen, ich liefere nach. In der nächsten Folge gibt es die komplette vom Blatt abgelesene Erklärung, weil ich intelligenterweise das Lesezeichen, als ich das dann gefunden habe, über die all uns bekannte Suchmaschine irgendwann nicht abgespeichert habe. In groben Zügen, es hat was mit dem menschlichen DNA-Strang zu tun. Und da ist eine bestimmte Anzahl an einem, ich glaube, ein Genom. Wie gesagt, ich liefere in der nächsten Folge lesbar nach. Und ich fand es ganz passend, weil ne, menschlich und DNA, das haben wir ja alle. Und es ist ja zutiefst menschlich, dass wir auf der einen Seite es gern einfach, cozy und komfortabel haben wollen, aber auf der anderen Seite neigen wir auch dazu, die Dinge richtig komplex werden zu lassen oder zum Teil auch die Dinge komplex zu machen. Wir leben ja auch in einer extrem komplexen Welt. Da werden wir noch das eine oder andere mal drauf eingehen. Gerade auch im Unternehmen entstehen ja im Laufe der Zeit auch ganz, ganz komplexe Strukturen und Abläufe. Und deswegen fand ich 10 hoch 8, weil es sich eben auf die menschliche DNA bezieht, auf den DNA-Strang, ganz passend, zutiefst menschlich, weil Komplexität spielt bei uns Menschen einfach eine große Rolle. Aber das soll jetzt erstmal reichen in Sachen 10 hoch 8. Ich liefere in der nächsten Folge definitiv nach.
Auch auf der anderen Seite können wir einfach auch unsere Hörerinnen und Hörer mal fragen, was sie davon halten und was sie für Gedanken haben zu diesem Zahlenkonstrukt. Also ich weiß, es geht hier um mathematische Formeln. Ich war ja da eine echte Null damals in der Schule. Das denkt man eigentlich gar nicht. Wobei doch, wer mich kennt, weiß das. Ich ja mit Mathematik überhaupt nicht zurechtgekommen bin. Insofern war ich etwas perplex in dem Moment, als du sagtest, komm, lass uns dieses Ding 10 hoch 8 nennen. Und ich denke, es wäre ganz spannend, damals zu hören, was ihr da draußen dazu sagt und welche Gedanken euch dabei kommen, weil wie gesagt, also Mathe-Genie war ich nie. Ich weiß noch sehr genau, und das war einprägsam für mich damals in meiner Schulzeit, dass ich habe Mathematik immer so als ein kreatives Fach angesehen. So nach dem Motto, lass doch mal gucken, wie du auf die Lösung kommst. Wird schon irgendwie funktionieren. Ich war da auch relativ gut drin. Also hast du mir eine Aufgabe hingelegt, habe ich irgendeinen Weg gefunden, um die Lösung zu finden, und die war auch sehr häufig richtig, die Lösung. Ich habe dann trotzdem eine 5 kassiert oder eine 6, weil mein Lehrer sagte immer zu mir, weißt du, Marc, ein falsches Faktum, gut begründet und richtig begründet, ist erheblich besser als ein richtiges Faktum, einfach begründet. Ah. Das hat mich wirklich zum Denken gebracht, gerade in dem Zusammenhang, in dem wir hier so unterwegs sind, weil ich mir immer überlege, sag mal, Leute, warum ist eigentlich der Weg das Wichtige und so dieses Festhalten an diesen ganzen Formelsammlungen und so weiter, warum ist das eigentlich wichtig? Es ist doch eigentlich viel wichtiger, was hinten mal rauskommt, oder?
Ja, also ich bin ja mathematisch ähnlich dünn aufgestellt wie du. Also ich bin beim Fußball in den ersten 2 Stunden in der Schule nie wirklich reingewählt worden, weil ich diesem Sport auch immer nicht wirklich positiv gegenüberstand. Konnte die 2 Stunden aber relativ gut dafür nutzen, Mathe abzuschreiben, also die Hausaufgaben. Von daher weißt du ungefähr, wie es auch bei mir bestellt ist mit dem mathematischen Wissen. Grundrechenarten funktionieren. Ich kann auch Zahlen lesen und zuordnen. Und auch das Haushaltsbuch wird stammgeführt. Aber ob jetzt zwingend bei der Mathematik der Weg das Ziel ist, ich weiß es nicht. Ich finde es faszinierend. Ich finde Menschen, die sich mit Mathematik beschäftigen, irre. Und sie beweisen ja auch, dass unsere Welt durchaus mathematisch auch erklärbar ist. Und ich glaube, dass da auch die ein oder andere Variante in Sachen Komplexität eine erklärbare Rolle oder einen erklärbaren Ansatz liefert. Aber du hast gerade gesagt, Marc, der Weg ist das Ziel, ja, oder ist nicht eher das Ergebnis entscheidend? Das bringt uns doch irgendwie wieder zurück zu unserem heißgeliebten Thema Agilität. Und verzeih mir, wenn ich das jetzt mal so ganz offen sage, aber ich glaube, wir sollten uns mal über das Thema Agilität im Allgemeinen so als Einstieg mal unterhalten, weil da läuft ja momentan echt in der Szene eine ganze Menge Zeug, ne?
Da läuft mega viel und ich glaube, es wäre auch in dem Kontext mal interessant, auch mal zu wissen, wer sind wir beide eigentlich in Bezug auf das Ganze, weil ich glaube, das haben wir noch gar nicht so richtig aufgedeckt, was wir eigentlich mit diesem Thema zu tun haben und warum kommen wir eigentlich auf Komplexität und auf diese ganzen Zusammenhänge da drin. Vielleicht wird es mal Zeit, euch da draußen zu erklären, wer ist denn eigentlich dieser Marc und wer ist denn eigentlich dieser Klaus? Und Klaus, vielleicht kannst du einfach mal so, lass uns doch mal da so ein bisschen darüber faseln, was machen wir denn eigentlich in der Welt da draußen und warum haben wir uns dieses Thema vorgenommen?
Ja, also ich bin mit dem Thema Agilität tatsächlich erst im Jahr 2018 bewusst in Berührung gekommen, habe eigentlich aber dann erst gelernt, dass es nur die Überschrift für den Arbeitsstil und den Kommunikationsstil, den ich jobmäßig ohnehin schon in den Jahren zuvor normal gemacht habe. Und dann gibt es ja diese klassischen Frameworks, ne, und diese klassischen Ausbildungen, die man da macht. Da ist Scrum ja ein Thema, Safe und wie das nicht alles heißt. Und ich bin oder habe meinen Hauptfokus darauf gelegt, mit Teams zu arbeiten. Also Teams wirklich zusammenzubringen, das Thema Struktur, Cross-Funktionalität und Kommunikation zu etablieren und eben dann in die Kommunikation auch mit einem Product Owner, den es ja immer braucht, um Dinge zu entwickeln und auch mit den entsprechenden Stakeholdern zu gehen. Aber mein wirkliches leidenschaftliches Feld ist die Arbeit mit den Teams, die Entwicklung von Teams in die Richtung, frei nach dem übersetzten jodaischen Spruch, meine Aufgabe als Master, sie über mich hinaus wachsen zu sehen ist. Also im Prinzip, ich kürze mich irgendwann weg. Das Team läuft so reibungslos selber in den ganzen Kontexten und Frames, dass es halt Bock hat, den Job zu machen und auch wirklich zum Ende bringt. Das ist so meine Fahne, die ich immer wieder hisse und die ich dann gerne auch in den Sturm auch halte, weil kann ja durchaus mal sein, ne, wenn man Agilität einführt, dann rumpelt es ja meistens erstmal im Karton, aber irgendwann legt sich die steife Brise dann und es flattert ein Fähnchen im Wind, das dann heißt, das funktioniert hier und wir kriegen ein geiles Ergebnis hin. Also Team und Agilität ist mein Hauptfokus. Ich glaube, bei dir sieht es ein bisschen anders aus, ne?
Bei mir sieht es ein bisschen anders aus, aber vor allen Dingen deswegen, weil du bist ja derjenige von uns beiden, der tatsächlich an, ich nenne es, oh Gott, jetzt komme ich im Bundeswehrjargon, pass auf, aber sage ich gleich warum. Du bist ja derjenige, der an vorderster Front kämpft, ne? Du bist ja da draußen wirklich bei den Menschen. Ich werde das gleich aufklären, woher das kommt. Ich bin gerade sehr Bundeswehr geprägt, das ist aber auch gar nicht schlimm. Genau, und ich gucke ja von außen drauf. Also ich bin ja so dieser Typus, der euch dann von außen auf den Keks geht und euch sagt, wie es richtig gehen soll oder vielleicht vermeintlich richtig gehen soll, wobei ich inzwischen nicht mehr davon überzeugt bin, dass das, was ich jetzt vorschlage, wirklich richtig ist, sondern dass es einfach nur ein hypothetischer Weg ist, der uns helfen kann. Mhm. Genau, weil ich komme aus der Ecke der Organisationsentwicklung und der Beratung von außen und ich mache natürlich auch diesen ganzen Kladderadatsch, von dem du gerade gesprochen hast, diesen Agilitätskram, klar, und New Work und Holacracy und all diese ganzen Dinge, die wir heutzutage überall in der Presse und überall in den Fachmedien hören. Und ich unterstütze halt das Unternehmen von außen als Berater und als Begleiter. Und klar, also mein Ziel ist es auch, im Endeffekt irgendwann mal eine Nullrechnung zu schreiben. So nach dem Motto, hey, jetzt könnt ihr auf beiden Beinen laufen, was ihr am Anfang noch nicht sagt. Es ist ein harter Weg. Ne?
Absolut. Ich glaub,
vielleicht mal so dieser kleine Link dorthin. Ich begleite ja jetzt immerhin schon seit fast einem Jahr ein großes System, IT-Haus, deswegen auch der Link zur Bundeswehr, die tatsächlich der größte Digitalisierungspartner der deutschen Bundeswehr ist. Und da gewöhnt man sich echt Dinge an im Sprachgebrauch. Die sind wirklich erstaunlich. Also ich möchte jetzt nicht mit sowas kommen von wegen für die Soldaten am scharfen Ende. Aber jetzt habe ich es doch gesagt.
Auch schön. Also wenn es zwischendurch mal militärisch zackig ist, ist alles gut, aber eins werde ich nicht tun. Ich werde nicht stramm stehen und salutieren, Marc, kannst du vergessen. Also das wird nicht funktionieren. Schade. Ich habe meinen Dienst geleistet. Das war's.
Schade eigentlich, das ist ein Bild, das ich gerne mal sehen möchte.
Ja, von wegen.
Ach, gönn mir doch mal einen Spaß. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Ich habe den Faden verloren.
Oh, da bist du hier in dem Podcast aber genau richtig, weil, ne, wenn es komplex wird, nicht den Faden verlieren. Das ist ja so ein bisschen unser Untertitelmotto. Und ja, wir waren beim Thema Agilität. Wo kommen wir denn da eigentlich her, beziehungsweise was machen wir denn da eigentlich mit? Und meine Einstiegsfrage oder meine Frage zum Einstieg in Richtung Agilität, da brummt es ja gerade in der Szene, in der Branche Agilität ganz gewaltig. Also die Frequenz, die da gerade durchgeht, ist heftig und ich nehme auch wahr, ja, ich will jetzt nicht sagen, es findet ein Abgesang statt, aber manchmal, wenn du so den ein oder anderen Post liest oder die ein oder andere Kommunikation mitverfolgst, könnte man schon den Eindruck bekommen. Aber Marc, wie nimmst denn du das wahr? Also du bist ja auch viel im sozialen Medienumfeld unterwegs und hast ja auch nochmal andere Kontakte. Ist das, was macht man gerade? Macht man eine Transformation? Macht man einen Rückschritt vielleicht? Weil ne, Agilität war ja mal so der Heilsbringer schlechthin vor einigen Jahren. Wie siehst denn du das?
Wie sehe ich das? Du, also man muss natürlich, wir sind am Anfang des Jahres 2025.
Ach, du auch?
Ja, ich auch. Bin auch angekommen, genau. Und ich beobachte jetzt tatsächlich seit Ende letzten Jahres einen ganz massiven Abgesang, was das Ganze angeht. Also tatsächlich, und es wird meiner Meinung nach immer mehr. Also ich erlebe gerade, und wir sind gerade was das Thema angeht, sind wir in einem wahnsinnigen Wandel unterwegs. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Wandel nach vorne oder nach hinten geht. Aber viele unserer Kollegen, mit denen man natürlich irgendwo vernetzt ist, die sind inzwischen so weit, dass sie sagen, boah, der ganze Kram funktioniert nicht, da haben wir uns total verrannt, wir sind auf dem falschen Pfad unterwegs gewesen, wir müssen möglicherweise wieder back to basics oder vielleicht auch zurück zu dem, was auch nicht funktioniert. Mhm. Und das finde ich mega spannend, gerade in dem Kontext, den du ansprichst, weil Dinge, die eigentlich dafür gemacht worden sind, uns in einer komplexen Welt zu helfen und die in vielen, vielen, vielen Unternehmen auf diesem Planeten echt mega gut funktionieren, die werden aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen in unserer modernen westeuropäischen Welt gerade im Moment ad acta gelegt. So nach dem Motto, hat nicht geklappt, lassen wir mal. Hat 20 Jahre lang, hat uns nur verlangsamt, ist voll in die Hose gegangen, funktioniert nicht. Und ich frage mich gerade im Moment, woran es liegt.
Guter Punkt. Also ich würde ja jetzt aus Seiten mal wirklich von der Teamarbeit und von dem, was ich da so auch an Ergebnissen begleiten durfte bisher, sagen, es funktioniert und zwar endgeil.
Schön.
Es kommt aber allerdings darauf an, dass man, glaube ich, auch differenziert an das Thema rangeht. Und das, also ich habe immer noch ein Thema Abgesang, finde ich echt heftig. Aber du hast es selber erwähnt, ich nehme es ja auch so wahr. Ich habe eher so das Bedürfnis, es zu formulieren, jetzt gehen wir mal back to the roots. Jetzt konzentrieren wir uns mal mit Leuten, die es wirklich können, mit Leuten, die wirklich den Job verstanden haben, um den es bei Agilität geht und mit denen, die auch ein Verständnis dafür entwickelt haben und auch den Effekt und die Entwicklungsmöglichkeit sehen. Weil, ne, weißt ja, hat man ja auch schon in der zweiten Folge hat man was gesagt, Nachhaltigkeit ist ja auch so ein Thema bei mir. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir bestehende Strukturen nur damit nachhaltig gestalten können, dass wir den agilen Ansatz fahren und damit eben auch in die Kommunikation gehen und diese Komplexität, die vorherrscht, auch nur damit entwirren und umstellen können in Richtung nachhaltige Produkte, nachhaltige Produktionsmethoden etc. pp. Weil du kriegst, sonst müsstest du anhalten und zurückgehen und das Ganze frei nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip vom Professor Baumgart nochmal ganz am Anfang neu denken. Ja, die Zeit haben wir nicht, das Geld haben wir nicht, das können wir uns auch eigentlich gar nicht leisten. Und von daher, was will ich sagen, Agilität wirkt, Agilität funktioniert. Man muss es nur vernünftig machen. Und wenn das jetzt eine Chance ist, sich auf das zu berufen, und auf das abzustützen, was Agilität wirklich kann und damit mal richtig aufgesetzt anzufangen, finde ich den Gedanken echt gut und wertvoll und nötig. Weil ich glaube, gib da gerne gleich auch deinen Senf bitte dazu. Ich glaube, wir haben...
Davon wirst du mich nicht abhalten.
Sehr geil. Ich glaube, wir haben viel Material durchgeritten, weil es als Allheilbringer unterwegs war, weil wir damit Probleme lösen konnten, die man über Jahre nicht gelöst hat, etc. Stimmt alles nur zur Hälfte oder bis gar nicht. Aber wir haben auch viel Säue durchs Dorf getrieben, verzeih die Ausdrucksweise, wo wir Leute zu Scrum Mastern gemacht haben, die vom Typus her überhaupt nicht geeignet sind. Wir haben Product Owner gehabt, die nicht verstanden haben, was für das Was stehen bedeutet. Wir haben Konstruktionen dabei gehabt, wo man Teams nicht in Ruhe hat arbeiten lassen, wo die Stakeholder und die Führungskräfte nicht in der Lage waren zu verstehen, was es bedeutet, einen Rahmen zu schaffen, Ziele zu setzen und in die Kommunikation und Umsetzung dieser Ziele mit einzusteigen, sich aber ansonsten auch mal zurückzuhalten. Da kommt auch das Thema Führung. Wir müssen auch irgendwann, glaube ich, Marc, über Führung reden hier in unserem Podcast, weil Führung und Komplexität haben deutlich miteinander zu tun. Also ja, ich glaube, wir haben eine Möglichkeit, das Ganze echt nochmal ein bisschen durchzurütteln, durchzusieben und durch verschiedene Feinsiebstufen zu einem Thema zurückzukommen, wo wir echt mit Agilität richtig geile Jobs erledigen können. Und ist ja auch schon viel Gutes gelaufen, muss man ja ganz klar sagen. Deswegen finde ich nach wie vor Abgesang echt einen harten Ritt.
Du, Abgesang, ich zitiere hier nur das, was ich gerade im Moment in der Öffentlichkeit wahrnehme. Und dieses Wort ist ja so typisch, es ist ein richtig schönes Buzzword-Bingo, wo wir gerade dabei sind, könnten wir es auch Agile-Bashing nennen. Ich meine, es ist ja letzten Endes läuft es ja gerade im Moment aufs Gleiche hinaus. All die großen Größen, die sich die letzten 20 Jahre, ich will es mal sagen, die eine goldene Nase mit Agilität und mit Scrummeritis und wie wir das alles nennen möchten, verdient haben, die sind ja gerade im Moment dabei zu sagen, oh komm, lass uns da nochmal zurückgehen. Klassische Strukturen, die haben ja richtig gut funktioniert, weil Menschen brauchen Führung, damit sie funktionieren. Kann man sich aber gerade mal angucken, was gerade im Moment da draußen los ist. Offensichtlich führungslos klappt's nicht, da melden die sich ja alle krank oder ähnliche Dinge. Hochspannend gerade im Moment, diese Diskussionen, die da drumherum, und ehrlich gesagt, ich kann sie ja nicht mehr hören. Ich kann es beim besten Willen nicht mehr hören. Also all diesen Kram hinten dran, dass das nicht funktioniert und das, was sie jetzt loslaufen lassen. So in der irrigen Annahme, Mensch, jeder Mensch ist schlau genug, das kriegen die schon alles hin. Und wenn wir denen einfach den möglichen Freiraum geben, dann klappt das auch alles. Und das Credo des Ganzen und das Ergebnis des Ganzen ist, dass die Leute einfach gar nicht mehr wissen, wo sie stehen und wo in der Kopf steht. Oder ich weiß nicht, wie das bei euch im Unternehmen ist. Ich meine, du bist ja immer noch sehr häufig oder sehr, sehr verbunden in Konzernstrukturen. Weiß nicht, wie du das erlebst gerade im Moment, weil kann es eventuell sein, ist so meine Hypothese, ist eine steile These, weiß ich, aber kann es einfach immer eventuell sein, dass wir in diesen ganzen Unternehmenskonstrukten so immer noch mit dem Gedanken unterwegs sind, so viel hilft viel? Na, also so, lass uns doch mal am besten an allen Fronten gleichzeitig, ach guck mal, da ist der militärische Slang wieder drin, lass uns doch mal versuchen, an allen Fronten gleichzeitig einzugreifen und hier noch einen draufsetzen und da noch einen und dann arbeiten wir uns an irgendwelche Strukturen ab und die Menschen sind gnadenlos überfordert mit dem, was da gerade läuft. Kann das sein, dass das ein Grund dafür ist, dass es im Moment nicht so richtig funktioniert?
Ja, ich glaube, also meiner Meinung nach, Marc, wir sind ja, was ich an Agilität liebe, ist, dass es einen zutiefst menschlichen Ansatz verfolgt, um miteinander zu arbeiten. Ja, also jeder Mensch sucht und braucht und will Teilhabe. Jeder Mensch will auch ein Stück weit Ergebnisse, ja, also will von seinem Tun und Handeln am Ende etwas sehen, von dem er sagt, er war daran beteiligt und es ist auch am Ende was geworden. Ja, mal losgelöst wie, aber es ist was geworden. Und wir sind kommunikative Wesen, wir sind soziale Wesen, Socializing, ne, dieses riesen Glamour-Word, New Work, ja, also du machst New Work nicht, indem du irgendwelche coolen Räume einrichtest und irgendwelche Gadgets da reinstellst, ja. Das hat was mit der Mentalität zu tun und da ist für mich der Punkt. Was du gerade sagst, ist auch zutiefst menschlich. Wir haben im Moment eine wahnsinnig komplexe Situation. Wir haben ganz viel Ängste bezüglich wirtschaftlicher Lage, bezüglich politischer Ausrichtung und so weiter. Und dann versuchen wir uns einerseits als Menschen in unseren Hut zurückzuziehen, also in ein Umfeld, das wir gut erfassen können, was uns auch ein gutes Gefühl gibt, ne? Familie, Freundeskreis, aber der Job spielt halt einfach auch eine Rolle. Und ich glaube, dass auch durchaus in den Unternehmen, egal welcher Größe, durchaus auch dieser Impuls vorherrscht, das hat ja schon mal funktioniert, also funktioniert es wieder. Und dieser Ansatz, der hinter der Agilität steht, es zutiefst menschlich zu machen, aber dann auch Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen das Ganze auch passieren darf und sich entwickeln darf, das braucht halt einfach ein gewisses Momentum, um anzufangen, aber dann auch seine Zeit, um sich wirklich in diese Richtung zu entwickeln. Und ich glaube, wir haben in einigen Fällen bei Agilität einfach versucht, unglaublich schnell zu werden. Aber Agilität ist ein organisches Wachstum, ist ein organischer Prozess. Der braucht einfach seine Zeit und er hat die Zeit, die er hat und die er braucht. Ja. Und jetzt ist gerade Druck auf allenthalben, allen Ebenen. Und jetzt versucht man mit dem guten alten Besteck nochmal ranzugehen an dieses gesamte Thema.
Ja. Ja, oder da hast du gerade einen Punkt gemacht, der mich auch an eine Geschichte erinnert von letztem Jahr. Das ist total spannend gewesen. Also wo du sagtest, hier, jetzt versucht man irgendwie auf irgendeine Art und Weise mit so einem Konzept wie New Work um die Ecke zu kommen. Finde ich ja mega geil. Weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, weil wir hatten letztes Jahr hier in Berlin hatten wir eine total geile Veranstaltung. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Das nannte sich die Thiel Safari. Habe ich schon mal erzählt? Ich glaube nicht, ne? Da haben wir doch tatsächlich so ungefähr 15 bis 20 Organisationsentwickler, Trainer und Coaches in einen Bus gepfercht und fuhren durch Berlin. Und auf unserer Fahrt durch Berlin besuchten wir drei interessante Unternehmen, wo wir uns einfach mal angucken konnten von außen, na, wie arbeitet man denn bei denen und was wird denn also mit denen gemacht? Das waren zwei Startups, richtig schön, hat echt Spaß gemacht. Und pass auf, und dann kamen wir in ein großes Unternehmen, Weltkonzern, Riesenladen. Ich möchte den Namen jetzt gerade an der Stelle nicht nennen. Ich glaube, das ist gehört hier auch nicht her. Aber hochspannend. Wir also kamen in die Konzernzentrale, 17-stöckiges Hochhaus und haben erstmal so von den Protagonisten einen Vortrag gehalten bekommen. Hey, wir haben es geschafft. Wir haben unsere Arbeitswelten so gestaltet. Die Leute haben richtig Bock, zu uns zu kommen und zu arbeiten. Es macht richtig Laune. Yeah. Und jetzt pass auf und jetzt zeigen wir euch mal, wie das bei uns so funktioniert. Wir also ab in den Aufzug, hoch in den 11. Stock. Ja, was ist diese zweigeteilte Präsentation des Unternehmens? Ich zeige euch jetzt erstmal, wie wir bisher gearbeitet haben. Ja, dann kamen wir so in so einen 70er-Jahre Bürotrakt. Ich weiß, kennen wir alle. Hat immer so das Gefühl, wenn du da durchläufst, so langgezogene Flure mit Türen rechts und links. Ich fühle mich da immer erinnert an alte Wildwestern-Filme. Kennst du noch diese Situation, wenn der Lonesome Cowboy reitet in das Dorf und dann kommen diese Heuballen angeflogen? Ich weiß nicht, wie man
die nennt. Der Heuballen fehlt manchmal auf den Fluren, richtig?
Genau, richtig. Ja, und dann liefen wir also durch diese Flure durch. Rechts und links waren Türen. Es waren Gott sei Dank Glastüren, war ganz erstaunlich. Überall Zweierbüros. Da saßen Menschen drin, haben gearbeitet, die hatten so eine Pflanze in der Ecke stehen, ein paar Bilder an der Wand stehen. In der Kaffeeküche hatten sich nochmal Leute zusammengetan, die haben ein bisschen vor sich hingequatscht. Am Kopierer traf man sich auch mit dem Kollegen oder der Kollegin. Alles erlebt auf dieser Etage. Wir waren da nur eine halbe Stunde, aber trotzdem, es war da. Ne? Alte Strukturen, alte Systeme, aber du merktest, da ist was da. Die Menschen reden miteinander. Und dann kam eben dieser Burner und es hieß, so und jetzt fahren wir dorthin, wie wir es uns in Zukunft in der ganzen Organisation vorstellen und wie wir unser Unternehmen aufbauen wollen und umbauen wollen. Also wir runter in die 7. Etage, Aufzugtüren gehen auf, wir stehen auf einem hochflorigen, hochmodernen, grünen Teppichboden, die Wände sind gespickt mit spacigen UFO-Lampen. Eine Glastür öffnet sich in einen weiten, offenen Raum. Hier höhenverstellbare, ergonomische Schreibtische, alles, was dazugehört. Lounge-Ecken, diese Moderationswände, wo du Post-its dran kleben konntest, Stehtische, Küchen, Obstkörbe, Kickertische, was weiß ich was alles. Und es war kein Mensch da.
Siehst du, genau, es war keiner da.
Es war kein Mensch da.
Scheiße.
Du, und ich stelle dann tatsächlich diesem Menschen, der das ja durchgeführt hat und ganz stolz erzählt hat, wie sie ihr Unternehmen umbauen wollen, stelle ich dann die Frage, weißt du, sag mal, also so eine ganz also alle anderen um mich rum, diese ganzen 15, 25 Berater und Coaches waren total begeistert. Das ist schön hier und Mensch, hier macht ja Arbeiten richtig Spaß und ich mal wieder die Rampensau und sage, warum ist denn hier keiner? Und dann sagt er doch allen, das sagt er allen Ernstes zu mir, ja, du, die arbeiten im Homeoffice, warum sollen die reinkommen?
Geile Erklärung, sehr schön. Aber echt? Immerhin eine Erklärung. Aber das ist der, Marc, das ist dieselbe Kategorie, ohne jetzt zu tief schon einzusteigen in das Thema Agilität, aber die Retrogisiererei.
Wir wissen, Gott, wo bist du denn?
Ja, entschuldige, das ist für mich dieselbe Ebene. Wir wissen, wie wichtig Retro ist. Man muss miteinander reden über die Dinge, wie sie gelaufen sind. Man muss zusammen sein, man muss kommunizieren, das Ganze regelmäßig. Gehört total dazu. Nur, was ich auch schon erlebt habe, es gibt ja Portale, die sind voll von mega kreativen Retro-Ideen und das und hier, nimm eine Wäscheleine mit etc. Mal bitte, also ich glaube, eine ganze Branche lebt davon, wie man Flipcharts gestaltet und wie die Zeichentechnik damit funktioniert. Fakt ist, du brauchst diesen ganzen Shishi nur bedingt. Da geht's um die Menschen, da geht's um die Kommunikation. Also mein Thema war mal, als ich ein Team übernommen habe, hatten wir die erste Retro und ich so, Moinsen, lass uns mal reden. Erzählt mal, was war denn so bisher? Und drei Mann mit einem Ton, wehe. Du weist uns ein Musikinstrument zu und sagst uns, wie wir uns damit fühlen. Ich so, was? Musikinstrument fühlen? Worum geht's? Also die hatten, also das muss man sich mal, kurzer Exkurs, die hatten ein Scrum-Team, ein Squad, und da hat eine Führungskraft, die gleichzeitig auch der Product Owner war, auch so eine Unkombination, jede Menge Werkstudenten durchgeschleust und jeder, der mal dran war, durfte mal der Scrum Master sein. Also die hatten echt anderthalb Jahre hinter sich, Respekt. Und die haben auch gesagt, Retro habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Wo will ich drauf hinaus? Es reicht nicht, einen Workspace zu schaffen. Es reicht nicht, hochflorige Teppiche hinzulegen, Obstkörbe aufzustellen oder was auch immer. Die Leute müssen auch wollen, die müssen auch Bock drauf haben, das Ding zu nutzen. Das heißt, ich brauche das Mindset, ich brauche auch eine Umgebung, ich muss im gesamten Unternehmen die Vibes dafür schaffen, dass das funktioniert. Ne, das ist genau wie Schimmel, kann ich nie überstreichen und tu so, als wäre er nicht mehr da. Der ist immer noch unter der Farbe. Das ist jetzt ein krasses Beispiel, gebe ich zu. Aber das ist so dieselbe Richtung. Über den Rahmen, über die bunten Farben und über coole Ideen, die gehören dazu, ja. Aber die sind dann doch irgendwann angepasst auf das Unternehmen, auf die Peoples, die damit arbeiten, auf die Atmosphäre, die es wirklich in dem jeweiligen Unternehmen braucht. Und nichts anderes. Und die es auch in einem Team braucht. Und da ist wiederum der Job Führung, ja, schafft die Rahmenbedingungen, aber redet mit den Menschen, habt ein Gefühl dafür, wer ist bei und wer verdient denn die Kohle, wer schafft denn den Mehrwert? Das sind immer noch die Mitarbeiter, KI hin oder her, auch Automatisation hin und her, Menschen. Und die müssen sich wohlfühlen, die müssen arbeiten. Und wenn es mag, dein Beispiel aufholen, eine 70er Jahre Hurra, es weht ein Heuballen durch den Flur, Atmosphäre ist in der aber wirklich gute Arbeit geleistet, dann ist das gut, dann passt das. Mein Gott, da muss ich nicht drei Etagen tiefer genau das Szenario aufbauen, von dem du sagst, die Leute sind im Homeoffice. Ja, entschuldige, war jetzt ein bisschen emotional.
Hm. Ja, es sei dir vergönnt.
Danke. Das wird auch nicht ohne gehen. Nice.
Ich bin gerade dabei, das bringt mich gerade so ein bisschen, aber ich verliere schon wieder den Faden, das ist egal. Bin gerade dabei, so zu diesem ganzen Thema mich nochmal ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was wir eigentlich dafür brauchen. Jetzt kommen wir nochmal zurück zur Komplexität, was wir eigentlich dafür brauchen, um überhaupt mit einer Komplexität umzugehen. Und jetzt, wo du es gerade sagst, ich bin gerade ein bisschen emotional, da bin ich auch auf den Punkt gestoßen, dass es ja auch extrem wichtig ist, dass wir vielleicht auch mal so ein bisschen auf unser Bauchgefühl und auf unsere Emotionen hören könnten.
Bitte.
Um mal so in Richtung Lösungen zu denken. Weil wenn ich in meine Unternehmen gucke, mit denen ich unterwegs bin, und viele der Unternehmen kennst du, insofern haben wir schon, oder naja gut, ich meine, teilweise bist du immer noch im gleichen Unternehmen gearbeitet und haben Berührungspunkte an verschiedenen Stellen auch in unserer Vergangenheit gehabt, obwohl wir uns da noch nicht so gut gekannt haben. Mhm. Aber die sind ja wirklich dazu geneigt und sagen, komm, lass doch mal diesen ganzen emotionalen Gefühlsgeduselkack weg. Das kann hier keiner gebrauchen, wir müssen hier arbeiten. Und dass da Möglichkeit mit ganz klaren, durchdifferenzierten und durchstrukturierten Abläufen, damit das alles funktioniert und je mehr wir davon haben, desto sicherer können wir sein. Weil, und jetzt, pass auf, jetzt komme ich so auf diesen Punkt zurück und der ist mir halt, irgendwann hat der sich mir gebrannt. Da sagte doch eine Kollegin zu mir, eine von vielen, die in dem Bereich agil unterwegs sind, sagte zu mir, Agilität ist ja dafür geschaffen, jetzt pass auf, um komplexe Prozesse oder komplexe Problemstellungen in so kleine Scheiben zu schneiden, damit der Mensch, der nicht komplex denken kann, begreifen kann, was dahinter steht. Und deswegen schaffen wir so viele Prozesse und Strukturen, die alles kleinteilig betrachten, damit wir es eine Chance haben, auf das Gesamtbild drauf einzuzahlen. Merkst du, was für ein Irrsinn das eigentlich ist?
Die hat das auch noch geglaubt, oder?
Ja, ich glaube, sie glaubt es immer noch, aber das ist ja mal ein anderes Thema, wenn wir mal so dabei bleiben. Aber
das ist die Scheibchen-Kleinschneid-Theorie aber ein bisschen anders übersetzt.
So war dieser Gedanke, ich weiß, jetzt komme ich wieder mit dieser dämlichen Metapher um die Ecke, aber die hören wir ja allenthalben. Wie isst man einen Elefanten am besten? Na, einen kleinen Scheiben, ja, wunderbar. Vielleicht sollte man sich mal überlegen, ob man den Elefanten vielleicht auch anders betrachten könnte, weil die können noch mehr als nur Fleisch liefern. Also ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen probiert. Ich weiß nicht, wie die schmecken.
Jetzt kommt eine philosophische Komponente noch in die ganze Sache rein. Aber ja, Perspektivenwechsel ist ja auch wichtig und gut. Klares Ding.
Ne? Ja, so weit ist der Perspektiv, also weißt du, so weit ist es ja gar kein Perspektivwechsel, sind wir doch mal ehrlich. Hm. Na, also nehmen wir doch mal den Elefanten wirklich als Beispiel. Das ist ja echt so ein komplexes, ich will nicht sagen Gebilde, ein komplexes Lebewesen. Vor kurzem, ich war letztes Jahr mal wieder unterwegs und habe mir so diese Tiere in live in der Wildbahn angeguckt und ist mir wieder bewusst geworden, was für eine grundlegende Komplexität auch in unserer Natur, in unserer Umwelt, in unserer Tierwelt, Pflanzenwelt und so weiter existiert. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal das reduzieren auf einen Elefanten, dann wird uns doch klar, dass dieses Tier ja wahnsinnig viel kann, viel Kraft hat. Und wenn ich jetzt anfange, den in kleine Scheibchen zu schneiden, dann gucke ich ja nur noch auf die kleine Scheibe drauf und weiß gar nicht mehr, was ich da auf dem Teller liegen habe, weil ich das ganze Bild ja nicht mehr sehe.
Ja,
und jetzt versuchst du mal so eine komplexe Fragestellung in einem Unternehmen wirklich so klein zu schneiden, dass kein einzelner Mitarbeiter mehr weiß, was ist denn da eigentlich los, warum mache ich das eigentlich?
Ja, und dann
schmeckt ganz gut, aber...
Lässt er ein Team auf den Schwanz des Elefanten los und das Team meint dann, es hätte den Elefanten verstanden. Also die Metapher, da gehe ich mit. Ja, das passt. Super gut. Ich meine, da geht's ja mit diese Elefantenmetapher, nimmt ja dieses Thema, es steht ein Elefant im Raum für ein Riesenproblem und wie nähere ich mich dem Problem? Ich muss das Problem, da gebe ich dir völlig recht, im besten Sinne der Agilität muss ich das Problem in Gänze sehen und verstanden haben. Und dann in die Bearbeitung gehen. Ich fand diese Beschreibung mit dem Elefanten in kleinen Streifenteilen auch nie gut. Genauso wenig wie ich habe mal eine Präsentation gesehen, wo Agilität erklärt worden ist, wie iterativ und inkrementell wurde damit erklärt am Bild der Mona Lisa. Da bin ich direkt eingestiegen und gesagt, echt? Das geht nicht. Das ist ein total kreativer, künstlerischer Prozess. Ihr könnt kein Gemälde nehmen, um inkrementell und iterativ zu erklären. Und dann wurde dieses Gemälde aufgeteilt in verschiedene Grüppchen, ja. Da wurde da gemalt und da gemalt und da gemalt. Ich sag, wenn man es darüber transportiert kriegt, ist okay, aber selbes Thema, ja. Also, es ist immer nur der etwas spröde Versuch, zu sagen, wir müssen in kleinen Häppchen arbeiten, um ins große Ganze zu kommen. Ja. Aber ich bin bei dir. Komplexes Lebewesen. Ja. Die ganze Natur um uns herum, alles komplex.
Aber das ist geil. Lass uns doch mal bei dieser Mona Lisa bleiben. Finde ich jetzt wieder hochspannend, weil das verbildlicht es so klar. Ne? Mhm. Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst. Kannst du dir vorstellen, dass Olle da Vinci da gesessen hat und hat sich gedacht, ach, wir fangen mal einfach an, da im Hintergrund einen Baum zu malen?
Ja.
Ne, das wird dann bestimmt ein tolles Bild, ne? Also, dass ich so dachte, naja, wenn ich so in einer Ecke anfange, mit Kleinigkeiten loslege, dann wird, also künstlerische Prozesse, die können ja gar nicht so funktionieren, sondern was hat denn der alte Leonardo damals im Kopf gehabt?
Der war schon inkrementell und der hat seinen Timer daneben stehen gehabt, ne?
Aber
und
was hat der im Kopf
drückte
gehabt?
Der Product Owner.
Ja, genau, richtig. Ja, klar. Das war vielleicht der Druck von denjenigen, die das Bild irgendwann 300 Jahre verkaufen wollten. Die
der war schon spürbar, ganz drauf. Genau.
Der war schon spürbar.
Also der Louvre war praktisch schon drumrum.
Aber wenn du mal schaust, was der sich damals gedacht hat, ich meine, der hat das Abbild einer für damalige Verhältnisse wunderschönen Frau gemalt. Ne? Und da hat er natürlich dieses Bild von dieser Frau, die ja wahrscheinlich auch vor ihm saß, so sagt man ja, hat er ja auch in Gänze im Kopf gehabt. Das heißt, er hat nicht mit dem Baum hinten in der Ecke angefangen und hat gedacht, mal gucken, was passiert, sondern er hat sich gesagt, Mensch, mein Ziel ist es, diese wunderschöne Frau, die vor mir sitzt, in Öl darzustellen und für die Ewigkeit festzuhalten, damit noch in 500 Jahren jemand in einem Museum hinter Glas angucken kann, wie die Frau auf einer Briefmarke aussieht.
Ob er das zwingend im Kopf gehabt hat, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber du sagst
ja, aber zumindest das Ganze.
Ja, du sagst gerade was ganz Entscheidendes. Leonardo hatte das in seinem Kopf uno. Jetzt wäre die Frage in Sachen Komplexität, er müsste mehreren Malern, die damit arbeiten sollen, erklären, was das ist. Also attraktive Frau in ländlicher Umgebung, Überschrift. Und dann müsste er sie so in dem kreativen Prozess, es geht nicht, es ist ein kreativer Prozess, um Gottes Willen, ja. Aber im Prinzip sagst du etwas ganz Elementares. Er hat es in seinem Kopf. und er hat das Bild alleine gemalt. Bei Komplexität und in Verbindung mit Agilität geht es darum, das, was in einem Kopf ist, dass wir das vielleicht in einem komplexen System ist, zu erfassen, zu kommunizieren und zu transportieren, damit gearbeitet werden kann, damit Lösung entsteht, damit Entwicklung entsteht. Ja, und das ist eben die Aufgabe bei dem gesamten Thema. Und da ist der Raum ist riesengroß, aber genau das ist es, ne? Kommunikation und das Zielbild entstehen lassen.
Danke, dass du da hinkommst, weil das ist ja das, was es in den meisten, also das, jetzt sind wir wieder bei meinem Tun, das ist ja das, was es in den meisten Unternehmen fehlt. Ne? Also dieses wirkliche Zielbild, wo wollen wir denn hin? Und wo ich wahrnehme, dass die Mitarbeiter inzwischen auch komplett verlernt haben, in solchen Zielbildern zu denken. Weil das ist es ja, was es braucht. Ich meine, wenn ich jetzt wir können ja mal so auf Produktentwicklung oder Ähnliches schauen, wo ja Agilität tatsächlich Gold wert ist. Ne? Also ein Produkt Absolut. Kannst du ja heute nicht mehr so entwickeln, wie wir das noch vor 150 Jahren gemacht haben. Wenn, ihr
auch wisst noch nicht das, mehr vor 10.
Na, das mag ja auch alles richtig sein, aber ihr wisst ja noch, ich meine, also als Henry Ford sich gedacht hat, ich baue mal ein schnelleres Pferd, da hat er ja wahrscheinlich auch nicht gedacht, ich mache das innerhalb von 14 Tagen und frage mal die Nutzer, was dann passiert und baue das dann wieder um. Aber heute sieht die Welt halt diesbezüglich ein bisschen anders aus. Aber was der Henry damals im Kopf hatte, genauso wie der Leonardo und wie sie alle anderen hießen und was wir heute auch echt brauchen, ist, der hatte eine Idee davon, was entstehen kann. Und diese Idee hat er kommuniziert an die Leute, die den Kack bauen sollen. Ja, und das merke ich gerade in den Unternehmen, das fehlt komplett. Ich sage ja, ich bin ja bei diesem bundeswehrgetriebenen IT-Haus im Moment und ich habe mit dem Führungskreis wirklich sehr intensiv, sehr lange an einem Zielbild gearbeitet. Ne, gesagt, und das ist ein Konstrukt, wo die total drauf abgefahren sind. Ich gesagt, das erklärt es. Das ist ein Bild einer zukünftigen Realität. Wenn wir das schaffen, unserem Kunden, unserer Bundeswehr zu bringen, zu leisten, ja, dann ist das für alle in der Organisation verständlich. Und pass auf, in den letzten 2 Wochen beschäftige ich mich mit den Teams. Das ist das Erste, sie verstehen dieses Zielbild nicht, weil sie 20 Jahre lang gelernt haben. Man möge ihnen doch bitte in kleinsten Details erklären, welche Metriken, KPIs und was auch immer da dranhängen an diesem Zielbild. Und sie können mit dieser Emotionalität, die in diesem Zielbild drinsteckt und dieser Vision, die da drinsteckt, können sie nichts anfangen.
Ja, emotionale Arbeitsalltag.
Weil jedes Team sagt, ey, kann mein Chef mir mal bitte erklären, was ich dafür machen soll? Ich sage, nee, das sollst du gerade selber rausfinden, weil wir reden von hier von einer selbstorganisierten, verantwortungsvollen, bla bla bla. Es sind die völlig überfordert mit.
Ja, ja, klar, natürlich. Da bist du bei der Unternehmenskultur. Ne? Aber das ist genau der Punkt. Ne? Ich komme mal wieder auf meine geliebte Teamebene. Wenn du das Zielbild hast und du hast ein Team, das einen Teil dieses Zielbilds verwirklichen soll, dann geht es in dem Team darum, in diesem Kanban-Board, mit dem man ja arbeitet, so viel Transparenz zu schaffen und so viel Klarheit zu schaffen mit dem Team in Entwicklung, dass du egal wann als Fremder auf dieses Board drauf guckst und sagst, ah, die arbeiten daran, das ist ja spannend und da stehen die gerade. Und das, da bin ich auch bei dir, das erlebe ich in der Teamarbeit, die Leute dahin zu bringen, zu sagen, schreibt's auf, aber schreibt's verständlich auf. Ich als dummer Scrum Master, als dummer agiler Coach habe von dem, was ihr da jobtechnisch tut, null Plan. Aber wenn ich es verstanden habe, versteht es jeder aus dem Team, versteht es jeder drumherum und jeder kann jederzeit auf dieses Board drauf gucken und ist Stand im Bilde. Und dann kommt der nächste Teil, Transparenz. Mein Chef kann ja jederzeit sehen, ob ich was gemacht habe oder nicht und wo ich gerade dran stehe und wo das Team gerade drin ist und so weiter. Ja, es geht nicht um Blackboxing, es geht nicht um, ich nehme jetzt nochmal das 70er-Jahre-Bild mit dem Fuhr hinter einer verschlossenen Tür, vielleicht noch alleine im Büro, prussel vor mich hin und mache abends Feierabend. Es geht darum, auch wirklich in der Transparenz zu sein, in der Kommunikation zu sein, damit im gesamten Unternehmen einfach die Energie da ist und diese Kultur da ist, zu sagen, geil, wir machen hier zusammen einen Mega-Job für unsere Kunden, nicht für uns, keine Selbstbeschäftigung. Da draußen die Kunden, die kaufen die Produkte, die zahlen unsere Gehälter, die sind dafür verantwortlich, dass es hier auch weitergeht. Hast du gerade hä gesagt beim Kunden?
Ja, willst du jetzt etwa die These aufstellen, dass wir tatsächlich in unseren Unternehmen nur handeln, weil ein Kunde da draußen unsere Produkte kauft? Also
habe ich da einen leichten Unterton gehört gerade?
Das kannst du nicht ernst meinen.
Entschuldige bitte, ich nehme es zurück.
Wer macht denn sowas?
Ja,
also, es ist
doof, ja, ich weiß. Es ist auch kein einfaches Feld.
Ich habe ja fast 16 Jahre lang meines Lebens für so einen roten Telekommunikationskonzern gearbeitet, die auch immer gesagt haben, der Kunde ist wichtig.
Mhm. Und wir haben recht. Kunden, wir haben immer noch recht.
Wir müssen für Kundenzufriedenheit sorgen. Mhm. Ich sag, weißt du, was ich unter Kundenzufriedenheit verstehe? Kundenzufriedenheit ist es, das zu retten, was alles verbockt worden ist, nachdem das Kind eigentlich schon im Brunnen ist. Das ist das, wo viele Unternehmen ja unglaublich viel Energie reinstecken. Mhm. Customer, wie heißt das, Zufriedenheitsmanagement? Ich kriege das englische Wort Customer überhaupt nicht
Experience.
Auf die Kette. Na, das ist ja schon mehr, ne? Also das geht ja schon ein bisschen weiter, weil das ist ja das Erleben eines Kunden von uns. Aber so dieses Kundenzufriedenheitsmanagement. Ich war kürzlich bei einer Bank, beauftragt von der Norddeutschen Bank irgendwo in Hamburg, und die haben ein ganz großes Team, die sich nur um Kundenzufriedenheitsmanagement kümmert. Und die machen den ganzen Tag nichts anderes, als das, was woanders verbockt worden ist, wieder auszubügeln. Ja, ich war die Frage gestellt, sagt mal, Leute, ist das eigentlich der richtige Weg, das so rumzumachen? Oder würde es nicht vielleicht mal Sinn machen, sich darüber Gedanken zu machen, dass wir eigentlich nur und ausschließlich existieren, weil es da draußen einen Kunden gibt, der uns geil finden will, unsere Produkte kauft, weil ansonsten können wir die Miete für dieses Edelstahl-Glas-Konstrukt, was da steht, das sich unser Büro nennt, nicht bezahlen. Wir können unsere Gehälter nicht bezahlen. Da gucken sie mich ganz groß an. Und sagten, ja, eigentlich hast du da ja ziemlich recht, ne?
Ja, absolut. Ich habe mal selber eine Definition für Kunde gefunden. Ich habe ja selber auch mal vor ein paar Jahren Vertrieb gemacht. Kunde, ein zum Kauf bereites Individuum mit einer Idee und großer Vorstellungskraft dessen, was es eigentlich kaufen will.
Ja? Oh, und das
ist
neu.
Die Frage ist ja immer, ne, wissen wir zum Teil, also ne, früher, du hast Henry Ford gesagt. Henry Ford hatte eine Idee, von der er auch nicht wusste, wie geil sie einschlägt, weil er halt einfach Mobilität gedacht hat. Die Autokonzerne von heute, die drehen sich um die eigene Achse. Die definieren vielleicht noch ihr eigenes Portfolio, indem sie bestimmte, ne, Sportwagen, Geländewagen und so weiter, indem sie das haben, indem sie ein bestimmtes Image vermitteln. Aber das hat sich mittlerweile derart was von der eigentlichen Marktsituation verabschiedet. Ich bin immer noch leidenschaftlicher Petrolhead, ne, obwohl ich schon seit Jahren kein Auto mehr habe, hatte ich ja schon mal gesagt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine kreativen Produktentwicklungen im Fahrzeugumfeld seit Jahren, ich würde sogar fast behaupten wollen, seit Jahrzehnten haben. Es wird immer nur das bedient, was einigermaßen läuft. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein Vorwurf, den ich in den Raum stelle. Sagt dem Motto, Leute, ey, ihr habt doch die Leute, ihr habt doch das Know-how. Wo ist denn mal eine neue Idee?
Ich behaupte in dem Kontext, auch wenn ich gar nicht bei der Automobilindustrie landen wollte heute, aber ich behaupte in dem Kontext, dass hier gerade im Moment echt was schief läuft, ne? Und zwar ganz gewaltig. Weil ich behaupte ebenfalls, wir haben gerade, was die Automobilindustrie angeht, sowas wie, lass mich diese Parallele ziehen, sowas wie einen Apple-Moment. Ich weiß nicht, kannst du dich daran erinnern, als 2006 hier so ein Typ auf die Bühne gegangen ist und hat so einen Leierkasten in die Luft gehalten und hat gesagt, das wird zukünftig das sein, was wir irgendwie mobil benutzen. Ja. Sowas, wo man drauf rumdrücken kann. Und was damals passiert ist, fand ich mega interessant. Das ist ja nicht so, als ob wir nicht schon die ganze Zeit mit Mobiltelefonen in der Gegend rumgelaufen wären. Ne? Also Nokia, Siemens und wie sie alle heißen. Nee, warte mal, Panasonic gab es da damals noch oder Motorola.
Siemens.
All die mit diesen megatollen Telefonen, womit du dann unterwegs irgendwie aus der, keine Ahnung, irgendwo aus der Walachei telefonieren und SMS-Nachrichten schicken konnte. Und kommt einer um die Ecke und sagt, ich mach das jetzt neu. Genau. Und
er hat ja gar nicht viel neu gemacht. Er hat einfach das ausgenutzt, was man mit dem Gerät machen konnte. Und das haben die anderen nicht.
Ich behaupte, er hat was komplett neu gemacht. Er hat nämlich eins neu gemacht. Er hat den Gedanken, dass es ein Telefon ist, ad absurdum geführt und hat gesagt, es ist ein Gerät, das eine Funktion hat, nämlich man kann damit telefonieren. Man kann aber auch ganz viele andere Dinge damit machen. Das Telefonieren und SMS-Nachrichten schreiben war plötzlich nur noch eine Funktion des Gerätes und nicht mehr der Existenzzweck dieses Gerätes. Ich glaube nämlich, dass wir im Moment echt da stehen, dass weißt du, viele, viele internationale Konzerne sehen das inzwischen anders. Bei denen geht es um, wir entwickeln Mobilität. Ne? Also wir, das Auto, dieses Kommen von A nach B, das ist nicht mehr im Vordergrund, sondern es geht darum, halt Lösungen für den Nutzer zu schaffen, der halt immer wieder was anderes haben möchte. Und vielleicht ist es nicht mehr nur ein Fortbewegungsmittel, sondern vielleicht ist es viel mehr geworden. Vielleicht braucht es halt auch einfach so ein kontextuiertes Denken dahingehend, was ist denn eigentlich das, was unsere Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich brauchen, anstatt sich auf das zu fokussieren, was wir eben schon seit 120 Jahren richtig gut machen. Und ich möchte ja jetzt nicht sagen, dass ich der deutschen Autoindustrie die Qualität abspreche, weil das machen sie verdammt gut.
Gottes Willen, das war also auch so richtig gut, ja.
Klar, aber genau absolut. mit diesem Gedanken von Qualität können sie sich, also wenn es eben so weitergeht, dann laufen wir halt auch in der Beziehung Gefahr, dass sie sich in die Reihe derer wie derer Nokias und Kodaks einreihen werden, die eben nur mal unglaubliche Qualität gemacht haben und weg vom Fenster sind. Ich glaube, heute brauchen wir was anderes. Heute müssen wir einfach mal lernen, umzudenken und so mal in dem Bild zu denken, wenn du nicht weißt, was dein Nutzer braucht, dann baust du halt irgendwas dran vorbei. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, statt Kundenzufriedenheitsmanagement kundenzentriert zu denken.
Mhm. Ja? Genau. Und vielleicht auch mal die Kompetenz, die man hat in Sachen Mobilität, mit anderen Mobilitätsformen zu verbinden. Ja, weil ich weiß ja, wie bestimmte Sachen funktionieren, da bin ich Profi. Ich brauche aber vielleicht auch noch 2, 3 Add-ons, die ich noch nicht kenne, wo andere wirklich gut sind, und daraus eine Kombination zu machen. Ja, das zum Beispiel ist auch so ein Out-of-the-Box-Thinking. Ja, wir haben mit Sicherheit auch bei den Kunden eine gewisse, ich will es jetzt nicht Lethargie nennen, aber man ist dran gewöhnt, läuft, da gibt's vielleicht die eine oder andere Verbesserung und da halte ich mal schön dran fest. Das gibt's ja auch. Ja? Aber da ist eben auch der Apple-Moment, den du ja so schön gesagt hast, der gewesen, wir haben ja, bevor es etwas Neues gibt, was so endgenial ist, dass ich es unbedingt haben will und mir die Frage stelle, warum war das eigentlich nicht schon vorher so? Bin ich ja erstmal mit dem unterwegs, was ich bis dahin hatte. Wir haben bis dahin telefoniert, haben ein bisschen MMS gemacht, das war ja damals der ultimative Hype, ein paar SMS geschrieben. Ja. Und dann kam erst dieser Punkt, wo dann sehr schnell klar war, ey, anders wird's nicht mehr funktionieren. Und da kam dieser Effekt, dass einige Firmen dann nicht mehr aufspringen konnten, weil sie einfach nicht die Möglichkeiten dazu hatten, nicht die Kompetenz etc. Lass mal dahingestellt. Aber ich glaube, ne, ich gebe dir recht, wir müssen in einem Punkt, glaube ich, kein Automobilindustrie-Bashing betreiben, sondern wir müssen dahin und verstehen, wir brauchen ein Mobilitätskonzept für die Zukunft. Wir brauchen Möglichkeiten, uns fortzubewegen von A nach B in einer gewissen Individualität, aber nicht zwingend in der Form, wie wir es heute machen. Das wird einfach so am Ende nicht mehr funktionieren, aus diversen Gründen. Aber das würde jetzt hier auch zu weit führen. Aber ne, Stichwort Komplexität. Was Apple da auf die Beine gestellt hat, das war schon ein komplexes Ding, was die da zusammen entwickelt haben, mein lieber Mann.
Ja, ich glaube, wir machen hier Facetten ohne Ende auf. Ist so,
ja,
wir haben Material. So, das ist es, weißt du, das ist es ja, was es einfach ausmacht. Deswegen ist ja, ich habe also dieses erste Mal mich mit komplexen Themen auseinandergesetzt, habe ich gedacht, meine Güte, ich kann verstehen, wo so eine unterschwellige oder offensichtliche Angst herkommen, wenn es um Komplexität geht. Ich kann es komplett nachvollziehen, weil wenn du nicht so richtig weißt, wo die Reise hingeht und was du da so machen sollst, ja, dann macht einem schon irgendwo Angst. Aber ich sag dir absolut eins, Klaus. Ich sag dir eins, das, was wir gerade erleben, ist doch einfach mega geil. Ja? Das macht doch richtig Spaß. Und da lassen sich so geniale Dinge einfach entwickeln und tun. Und es kann sich so viel verändern, es kann so viel Laune einfach machen. Und das ist doch das, was einfach das Leben wertvoll macht. Also ich glaube, wir sollten hier definitiv weiter spinnen und weiter quatschen miteinander und einfach mal schauen, was so entsteht. Was hältst du davon?
Finde ich super. Vor allen Dingen, ich bin ja ganz bei dir. Wir kommen ja um Komplexität gar nicht drum rum. Ist ja so. Aber wir haben auf der anderen Seite auch schon zig Beweise auf diesem Planeten als Menschen dafür geliefert, das, was wir im Griff haben. Ich sag nur, wir sind auf dem Mond gewesen. Das komplexeste und aufwendigste Projekt, das die Menschheitsgeschichte bis dahin überhaupt hingestemmt hat. Und da sprechen wir von den 60er Jahren. Ja. Das heißt, wir haben es doch drauf. Also das kriegen wir schon definitiv hin. Und ich muss das jetzt sagen, weil ich bin leider ein Fan. Wir haben mit dem agilen Ansätzen, mit den agilen Möglichkeiten, mit dem Mindset, was wir uns da entwickelt haben, eine Riesenmöglichkeit, an der Stelle einzugreifen und echt in Komplexität, Beherrschbarkeit, Fokus und Ziel hineinzubringen. Das funktioniert, da bin ich fest von überzeugt.
Und genau auf diese Fragen werden wir wahrscheinlich in den allernächsten, in den nächsten und übernächsten und den weiterführenden Folgen werden wir noch weiter eingehen. Und wenn ihr Fragen da draußen habt, wenn ihr Ideen habt, die ihr uns gerne mitgeben möchtet, dann schreibt uns dazu. Hinterlasst bitte einen Kommentar, gebt uns Informationen, gebt uns Ideen, gebt uns Gesprächsfutter Und wir werden schauen, dass wir all das, was ihr uns da so liefert, und wenn es noch so komplex ist, mit aufnehmen, auf die Gefahr hin. Und damit beenden wir den heutigen Tag auf die Gefahr hin, dass wir vielleicht auch mal den Faden verlieren.
Wir werden ihn zurückfinden. Wir werden ihn wiederfinden. Mein Gott, wir finden zum Faden zurück. So ist es.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Wir hören uns. Tschö.
Vielen Dank, dass ihr heute bei 10 hoch 8 dabei wart. Wir hoffen, dass euch die heutige Folge mit Klaus Wunderlich und Marc Schmettkamp neue Ansichten und Inspirationen gebracht hat. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Eure Unterstützung hilft uns weiterhin, spannende Inhalte für euch zu produzieren. Folgt uns auch auf LinkedIn. Dort nehmen wir den roten Faden jeder Folge für euch wieder auf.